Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelstudium aus dem Propheten Jeremia. Wir haben in der ersten Stunde gesehen, wie Gott den Jeremia zum Propheten beruft. In der zweiten Stunde haben wir hinein versucht zu schauen in das Handeln Gottes, warum er überhaupt Propheten beruft, warum er dem Menschen nachgeht und ihm helfen will. Und wir haben gesehen, dass Gottes Handeln aus zwei Dingen im Wesentlichen besteht. Er ruft den Menschen, ihm zu vertrauen. Und wenn der Mensch dennoch ungehorsam ist, dann versucht er ihn durch Konsequenzen des Ungehorsams, die direkt oder indirekt auf ihn einwirken, beide hat Gott gemacht, den Menschen wieder zurückzuführen, zu zeigen, dass er sich selbst zerstört, soll auf diesem Weg weitergeht. Und es gibt noch ein drittes Handeln Gottes, das wir in den nächsten Betrachtungen auch schauen werden, und das ist nämlich das ultimative Gericht. Das heißt, dort, wo der Mensch die Grenze überschritten hat und wo es kein Zurück mehr gibt. Heute wollen wir uns den Raum anschauen, in dem Jeremia wirkte. Und das sind die letzten fünf Könige Judas. Und wir wollen uns anschauen, die Dinge nicht, um unbedingt Geschichte zu machen. Wir wollen die Geschichte nur nutzen, um einen Überblick zu bekommen über das Handeln unseres lieben Gottes und wie er umgeht mit uns Menschen, mit den Gehorsamen und mit den Ungehorsamen, wie er Gnade übt über viele Geschlechter hinaus. So lasst uns die fünf Könige anschauen. Ich würde die letzten sieben nehmen, weil da kann man das Ganze noch besser betrachten, wie gütig Gott mit dem Ungehorsamen umgeht. So, lasst uns das so aufschreiben. Hier sind die Könige. Ich nehme zuerst den Manasse. Manasse regiert 55 Jahre in Juda. Dann kommt sein Sohn Amon und der regiert 2 Jahre. Und dann kommt sein Sohn Josia. Und Josia ist 8 Jahre alt und er regiert 31 Jahre. Und dann kommt Joahas, der ist nur ganz kurz erwähnt, Joahas. Und er regiert nur 3 Monate. Ihn setzt der ägyptische König ab. Dann kommt Eliakim, der umgetauft wird in Joachim. Joachim. Und dann kommt sein Sohn Joachin. Und Zedekia. So, Joachim regiert 11 Jahre. Joachim 3 Monate. Und Zedekia 11 Jahre. So, das sind die letzten Könige Judas. Und natürlich wäre es schön, wenn hier noch der Platz gewesen wäre für den letzten König Judas, der kommen wird und der ewig thronen wird auf dem Thron David, der Verheißene, der von dem im Jeremia 29 steht, nicht 29, sondern 22. In Vers 5, Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr unsere Gerechtigkeit. So der Jeremia verheißt, dass es einen König geben wird. Am Ende dieser Könige, vielleicht malen wir ihn hier unten hin, das ist der Herr, der König. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Er ist der Letzte, sein Königreich wird kein Ende haben, es wird für immer da sein. Er ist der letzte König Judas, er wird der ewige König sein, er wurde verheißen. Das heißt, es nimmt zwar hier ein Ende mit Zedekia, kein gutes Ende, wie wir sehen werden, aber es ist Hoffnung da. Es wird ein König kommen, ein Spross wird aufgehen aus dem Samen Davids. Das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus, der regieren wird in alle Ewigkeiten. Und sein Königreich wird kein Ende haben. So, es hört zwar hier ein bisschen auf, nur damit es eines Tages wieder angefangen wird, eines Tages wieder ein König da sein wird, der das Volk Gottes in alle Ewigkeit führen und regieren wird. So, das ist gut für mich immer, einen Überblick zu haben, um zu sehen, aus der ganzen grausamen Geschichte, wenn man so will, der König, der Könige Judas, dass Gott am Ende sein Volk nicht aufgibt, dass er es schaffen wird. Die, die ihm treu sind, natürlich eines Tages unter die Herrschaft des ewigen Königs zu setzen, in einem ewigen Königreich, wo kein Ungehorsam mehr ist, kein Misstrauen gegen Gott, sondern jeder hat das Vertrauen auf Gott gelernt. So, in dieser Zeit, wir wissen, der Jeremia kommt zum im 13. Jahr des Königs Josia, und er geht hier durch bis über die Zeit Zedekias hinaus. So, das ist sein Wirken. Er ist der Prophet, der hier in dieser letzten Zeit dieser Königreiche wirkt. Aber er bekommt und hat noch andere Propheten, die zur selben Zeit auftreten. Es ist der Habakuk, es ist der Zephania und es ist die Prophetin Hulda. So, Gott hat nicht nur den Jeremia da, Er hat den Habakuk, er hat den Zephania, er hat die Prophetin Hulda. Und hier während der Gefangenschaft in Babylon kommt ein anderer Prophet auf, der gleichzeitig mit dem Jeremia zum Teil verkündigt, aber von Babylon her dort unter den Gefangenen, und das ist der Prophet Hesekiel. Ich möchte das nur deshalb aufzeigen, um zu sehen, dass wir sehen, dass Gott nicht nur einen Diener hat, nicht nur eine Stimme, mit der er ruft, sondern er sucht sich eine Menge von Stimmen auf, um seinem Volk zu helfen, um es, wenn möglich, von der endgültigen Bestrafung, von der endgültigen Folge ihres Fehlverhaltens zu bewahren. So, in diesem Zeitraum wirkt Gott. Wir finden sehr häufig, wenn wir lesen in den Propheten, in den Königen, wo es darum geht, dass Gott sagt, das Gericht kommt aufgrund der Sünden des Manasse. Ich lese hier in Kapitel 15 in Jeremia, und da sagt Gott von Anfang an, ab Vers 1, und der Herr sagte zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so würde sie doch meine Seele nicht diesem Volk zuwenden. Treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Und es sagt, wer durch den Tod trifft und so weiter. Also, ich will sie mit viererlei Plagen heimsuchen, sagt der Herr, mit dem Schwert, dass sie umgebracht werden, mit Hunden, die sie umherzählen sollen, mit Vögeln des Himmels und mit den Tieren der Erde, dass sie gefressen und vernichtet werden sollen. Warum? Vers 4, und ich will sie in alle Königreiche auf Erden hin und her treiben lassen, wegen Manasse, dem Sohn des Hiskia, des Königs in Juda, um deswillen, was er zu Jerusalem begangen hat. Wenn wir dasselbe können wir lesen in 2 Könige 21, 11. Da redete der Herr, Vers 10, da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sagte, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor mir gewesen sind, und auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verleitet hat. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unglück über Jerusalem und Juda bringen, so dass dem, der es hören wird, seine beiden Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias und das Senkbeil des Hauses Ahab ziehen, und ich will Jerusalem ausschütten, wie man Schüsseln ausschüttet, und will es umstürzen. Und ich will die übrigen meines Erbteils verstoßen und sie in die Hände ihrer Feinde geben, so dass sie ein Raub und Reißen werden aller ihrer Feinde, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen, und haben mich erzürnt von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem voll davon war, von einem Ende bis zum anderen, außer der Sünde, durch die er Juda zur Sünde verleitete, so dass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. So, hier haben wir also eine interessante Art Gottes zu handeln, die sehr häufig missverstanden wird. Ich lese aber noch davor 2. Könige 23, 26. Doch wandte sich der Herr nicht von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war, um all der Kränkungen willen, durch die ihn Manasse gekränkt hatte. Das heißt, nach den Reformen Josias kam es doch nicht dazu, dass Gott gesagt hat, okay, wir fangen von vorne an, sondern er sagt, die Strafe muss kommen und sie wird kommen. Und sie kommt um der Sünden oder die Kränkung willen, die durch ihn Manasse gekränkt hatte. Und der letzte Text im Kapitel 24, 3 und 4. Es geschah Juda so nach dem Wort des Herrn, dass er sie von seinem Angesicht entfernte, wegen der Sünden Manasses, die er getan hatte, auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen und Jerusalem mit unschuldigem Blut gefüllt hatte, wollte der Herr nicht vergeben. Das sind sicherlich Worte, wenn man nicht den Zusammenhang versteht, die ein wenig uns von einer reellen, von dem richtigen Gottesbild entfernen könnten. Und ich möchte hier einen Grundsatz erklären, weil ich denke, wir wollen nicht Geschichte machen, wir wollen Dinge lernen über Gott, wie er handelt in der Geschichte. Und wir wollen an ihm uns ein Vorbild nehmen von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit, um zu wissen, wie auch wir handeln sollen gegenüber den Menschen, die nicht das Richtige tun und vielleicht auch uns nicht das Richtige tun. So, lasst uns den Grundsatz sehen, nachdem Gott handelt. Gott hat, als er sich dem Mose gezeigt hatte, als Mose sagte, Herr, ich möchte dich sehen, hatte er ihm gesagt, dort in Kapitel 34 von Vers 6 und 7, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Missetat der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So, dieser Text, der steht natürlich auch in dem Gesetz. Er ist ja aus den 10 Geboten herausgenommen und wir lesen diese Aussage Gottes aus dem dritten Gebot und sagt so, nein, im zweiten Gebot. Da steht ab Vers 4 von Kapitel 20 im zweiten Buch Mose, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und in Jeremia 32, 18 hier spricht der Jeremia mit Gott und ich lese ab Vers 16, sodass wir das Ganze verstehen. Und als ich den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerijas, gegeben hatte, betete ich zum Herrn: Ach, Herr, Herr, sieh, du hast Himmel und Erde gemacht, durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und kein Ding ist vor dir unmöglich. Der du vielen Tausenden wohltust und die Schuld der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen vergiltst, du großer und starker Gott, Herr Zebaoth, ist dein Name, groß an Rat und mächtig an Tat, und deine Augen stehen offen über alle Wege der Menschenkinder, um jedem nach seinem Lebenswandel und nach der Frucht seiner Taten zu geben. So, wenn man diesen Bibelvers, das, was, wie sich Gott hier beschreibt, der sagt, dass er die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied, dann könnte man dahin kommen und sagen, Gott ist derjenige, der wegen seinen Sünden die hier bestraft. Und das wäre natürlich schon von menschlicher Seite her nicht Gerechtigkeit. Und es wäre von unseren eigenen Überlegungen eine Sache nicht von Gnade, sondern von, man könnte sagen, ein Rachehandeln Gottes, der nicht vergisst, nicht vergibt und die Sachen auf den Kopf derer wirft, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben. Und wenn wir das so betrachten, dann kommen wir in ein furchtbares Verständnis über Gott. Und dieses Verständnis über Gott haben tatsächlich manche Israeliten gehabt, und der Prophet Hesekiel, der in Babel sein Werk tut, also in der Gefangenschaft lebt, er beschreibt dieses in seinem Buch. Und er macht klar, es ist nicht, dass die Kinder für die Sünden der Väter heimgesucht werden, sondern jeder wird heimgesucht wegen seinen eigenen Sünden. So, wie wollen wir das Ganze verstehen? Als das Volk Israel sündigte an den Grenzen Kanaans, sie waren jetzt 2 Jahre unterwegs und hatten an den Grenzen Kanaans nicht dem Josa und dem Kaleb geglaubt, sondern den 10 anderen Kundschaftern. Josa und Kaleb sagten, das Land ist wunderbar, lasst uns hineingehen, wir werden sie aufessen. Wir werden das Land überwinden. Und dann sind die 10 anderen Stimmen, die sagen, das Land ist zwar wunderbar, aber sie sind Riesen, wir werden sie nicht einnehmen können. Und das Volk glaubt dem 10 Stimmen der Kundschafter, sie wären fast dabei gewesen und hätten Josua und Kaleb umgebracht. Aber jetzt passiert etwas, dass Gott sagt, Mose, lass mich dieses Volk zur Seite tun. Ich will es wegtun. Ich will nicht mehr dieses Volk zu tragen. Und der Herr erscheint dem Mose, und Mose bittet aber, und ich fand das sehr interessant, wie Mose hier vor Gott tritt und wie er mit Gott spricht und welches Argument er vorbringt, damit Gott den Kindern Israel vergibt. Und er sagt hier in Vers 18, im 4. Mose 14, oder ich lese mir mal Vers 17. So lass nun die Kraft des Herrn groß werden, wie du gesagt hast, als du sprachst. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Schuld und Übertretung, aber er lässt niemanden ungestraft, sondern sucht die Schuld der Väter an den Kindern heim bis ins dritte und vierte Glied. So vergib nun die Schuld dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. So, Mose, und das ist eine schöne Sache, wie er vorgeht, er argumentiert nicht mit eigenen Argumenten, sondern er nimmt und setzt Gott vor und sagt, Herr, du hast doch gesagt, du bist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Und er erwähnt in diesem Zusammenhang gerade das und vergibt Schuld und Übertretung, aber lässt niemand ungestraft, sondern sucht die Schuld der Väter an den Kindern heim bis ins dritte und vierte Glied. Was? Wieso argumentiert der Mose so? Wieso will er, dass Gott vergibt und er bringt ihm das Gesetz und sagt dem Herr, du hast es doch gesagt, du lässt niemand ungestraft, sondern sucht die Schuld der Väter an den Kindern heim bis ins dritte und vierte Glied. Was bedeutet das? Dass man es richtig versteht. Weil wenn man es falsch versteht, dann ist Gott ungerecht. Dann sucht Gott Heime. Das heißt, er richtet die Kinder für die Schuld ihrer Väter. Und das würde nicht einem Menschen gerecht kommen. Das würde uns Menschen über Gott sehr, ja, wir würden damit mit unserem Gerechtigkeitssinn, den wir ja auch von Gott haben, wir haben uns ja nicht selber gemacht, da kämen wir in eine Falle hinein. Aber wenn man Gottes Handeln und seine Worte zusammensetzt, dann kann man das sehr schön verstehen. Und kann sehen, dass es um Gnade und Barmherzigkeit geht bei der nicht gestraft lassen der Schuld und nicht um einen Rachezug, der sich über Generationen hinwegträgt. Es gibt nämlich Menschen, die glauben, dass sie geplagt worden sind aufgrund der Schuld ihrer Vorfahren. Sie denken, sie sind in der Not. Weil ihre Vorfahren gesündigt haben, liegen sie nun in der Strafe Gottes. Wenn man so etwas über Gott denkt, dann kann man Gott nicht ehren und anbeten, weil das ist die Ungerechtigkeit der Ungerechtigkeit. Und so ist es auch nicht gemeint. Ein Mensch, wenn wir verstehen, was Gott gemeint hat, und wir werden auch dann noch schauen, was er gemeint mit Manasse hat, aber lasst uns erstmal diesen Grundsatz aus den 10 Geboten verstehen. Das ist eines der Grundlagen, wo wir kennen müssen über Gott, weil er offenbart sich durch sein Handeln. Und dann können wir an seinem Handeln sehen, seine Taten, also das, was er meinte mit seinen Worten. Und ich denke, der Mose hat ihn richtig verstanden, sonst hätte er ihm nicht das Argument vor die Füße getan. So, lasst uns erst das Handeln Gottes sehen und dann kommen wir zurück auf den Mose. So, wir finden, dass Gott dem Volk Israel vorgelegt hat, den Segen und den Fluch. Er muss ihnen klar machen, das, was ihr tut, wird euch zum Guten oder zum Schlechten gereichen. Und das haben wir letztes Mal gesehen. Es gibt eine direkte Folge eines falschen Handelns und es gibt eine indirekte, die Gott extra tun muss, damit der Mensch sieht, dass er fehl liegt. So, wenn das Volk ungehorsam, und wir gehen jetzt nur von den Ungehorsamen aus. Was bedeutet es, wenn Gott hier, ich nehme jetzt hier sozusagen die erste Generation, das sind die Leute, ist die zweite. Die dritte und vierte Generation. So, hier machen sie Abfall und Sünde. Das gefällt Gott nicht und er warnt sie. Aber er lässt diese in Ruhe sterben. Aber dann kommt die nächste Generation. Er warnt auch die. Die folgen in den Spuren ihrer Väter. Sie tun dasselbe Übel. Und Gott lässt auch da Gnade. Und dann kommt die dritte und vierte und manchmal auch die fünfte Generation. Die folgen demselben Vorbild des Abfalls und der Sünde. Und das Wort Heimsuchen ist das Wort Gericht. Und Gott sucht das Heimsuchen. Findet erst hier statt. Heimsuchen ist Gericht. Wenn man das jetzt nur von dieser Tafel betrachtet, dann sieht man schon anhand dieser Art, dass hier sich über Generationen was äußert? Rache oder Geduld? Was kommt zum Vorschein? Zum Vorschein kommt Geduld. Geduld. Vielleicht kehren sie doch um. Vergebung. Und Verschiebung. Verschiebung. Des Gerichts. Schauen wir das an bei Israel zuerst. Das Volk Israel sündigt. Und zur Zeit Ahabs wird es ganz schlimm. Durch Isabel. Und ihr seht, wie treffend Gott das in den 10 Geboten geschrieben hat. Im 2. Gebot ist immer dort, wo wir jemand anders anbeten, wo unsere Liebesquelle jemand anders ist und nicht Gott. Und hier kommt es immer zur Auseinandersetzung. Hier ist es, wo der Kampf liegt. Von wem nehme ich? Nehme ich von Gott oder nehme ich nicht von Gott? Und Gott kommt und sucht den Menschen. Er soll das doch verstehen. Und Ahab mit seiner Isabel ist ein König, der es schlimm treibt. Und dann kommt der Prophet, der Elia, und er verkündigt dem Ahab die Folgen seines eigenen Handelns. Und der Ahab, so schlimm er ist, demütigt sich vor Gott. Und was macht Gott? Er sagt, okay, Ahab, das Übel, das ich gedachte zu tun, zu deiner Zeit, verschiebe ich auf die nächste. Weil du dich bekehrst hast, weil du dich gedemütigt hast vor mir, lass ich Gnade walten. Diese Gnade waltet dann auch über die anderen, die dir nachfolgen. Und bekehrt sich der Nächste irgendwie, so lässt Gott dennoch noch Zeiten vergehen. Und es ist phänomenal und unheimlich gnädig, wie Gott mit den letzten fünf Königen umgeht, wenn wir dann zum Schluss sehen werden. So, lasst uns den Grundsatz verstehen. Wenn Gott sagt, ich lasse niemanden ungestraft, aber ich vergebe, ich bin geduldig, dann sagt er, die Sünde muss heimgesucht werden. Wenn in der dritten und vierten Generation kein Zurück mehr ist, dann trifft Gottes Heimsuchung ein. Nicht, weil er nicht mehr vergeben könnte, sondern weil es keinen Sinn mehr macht mit der Verschiebung. Es ist nicht mehr möglich. Das Volk hört nicht mehr. Und wenn wir das schauen hier bei Jeremia, Jeremia, bis der Nebukadnezar kommt, das erste Mal, um einzugreifen und das Volk Israel wegzuführen, das ist die erste Besiedlung, da vergeht vom 13. Jahr des Königs, hat 31, bis zum 4. Jahr des Königs Joachims. Ja, vergehen fast 20 Jahre. Diese Jahre sind Jahre der Gnade und des Aufschubs, wo Gott fleht und sagt, ihr Kinder, hört mir doch zu. Es geht um euch. Lest euch die ersten Kapitel des Jeremia. Wir können in diesem Studium nicht das Buch selbst lesen, was mir leid tut. Ich hätte es gern so studiert, dass wir es von vorne bis hinten lesen, dass wir es einteilen, dass wir sehen, wann was geschrieben wurde und erkennen, wo die Botschaft für uns heute liegt. Aber wir haben nicht den Rahmen, also versuchen wir es mit dem Rahmen, den wir haben, das Beste draus zu tun. Gott lässt hier eine lange Zeit, bis 20 Jahre, wie viele Jahre soll Gott noch warten? Und er tut es, weil hier wiederholt wird, nicht das Gute, sondern man folgt den Taten Manasses. Man geht ihnen hinterher. Dann nach etwa im vierten Jahr, nach 8, 9 Jahren, kommt der zweite, Überfall Babylons auf Jerusalem, weil sie nicht gehorcht haben, weil sich der Joachim nicht gehalten hat an die Sachen. So, hier ist der erste, dann der zweite. Und dann vergehen nochmals 11 Jahre, bis hier beim Ende die endgültige Zerstörung des Tempels und des Volkes kommt. Und auch hier sagt Gott durch Jeremia dem Zedekia, wenn du rausgehst, wenn du dich lässt, dann wird Gott nicht die Stadt vernichten. Sie wird dem Feuer nicht verbrennen. Ihr werdet leben, du wirst mit dem Leben davonkommen. Trotz seiner ganzen schlimmen und Abtrünnigkeit, er schwörte vor Gott, dass er seinen Bund hält, aber der Zedekia hat vor Gott geschwört und es hat ihm nichts ausgemacht. Er hat seinen Bund, den er Gott geschwört hat, vor dem König zu Babel, vor Nebukadnezar, dass er ihn halten wird, er hat ihn nicht gehalten. Und somit ist hier eine Not entstanden und dennoch bevor der Nebukadnezar kommt. Er kommt in Richtung Jerusalem und er geht an Jerusalem vorbei. Und er geht zunächst nach Ägypten. Und er macht zunächst dort, und Jeremia predigt, und die Leute glauben, okay, sie kommen davon. Und dann kommt er zurück, und die Belagerung Jerusalems dauert 2 Jahre. Und 2 Jahre hat der König Zeit, auf den Propheten Jeremia zu gehorchen und rauszugehen. Wie viel Gnade soll man da noch geben? Wie viel soll man noch warten, bis das endgültige Gericht kommt? So der Mose, der das Gebot Gottes bekommen hat, hat verstanden, was das Gebot meint, was wir heute nicht verstehen, weil wir nicht nach dem Handeln Gottes trachten, sondern nach Worten gehen, die sich über die Zeit verändern. Und der Satzbau verändert sich. Und wenn wir nur nach Worten und nach Satzbauarten gehen, werden wir die Bibel nie verstehen. Und wir werden immer konfus sein und wir werden das Handeln Gottes nicht in Zusammenhang bringen können mit seinem Tun, mit seinem Reden. Aber Gottes Handeln und Reden ist dasselbe. Also können wir aus seinem Handeln verstehen, was er meinte. Denn Mose sagte: Herr, du hast gesagt, dass du die Schuld heimsuchst, aber du bist barmherzig und du willst sie erst heimsuchen im 3. oder 4. Glied. Also das ist die 1. Generation. Lass sie laufen. Das ist die Argumentation, die Moses bringt vor Gott und sagt: Vergib ihnen. Sie haben es noch nicht verstanden. Sie kommen aus der Gefangenschaft. Ja, sie haben 2 Jahre Zeit gehabt. Du hast 10 große Wunder getan in ihrem Leben. Sie haben keine Entschuldigung für, was sie tun. Aber vergib ihnen. Denn du hast gesagt, du bist ein Gott, der gnädig ist. Und du verschiebst. Du wirst heimsuchen, die Schuld. Ja, aber verschieb sie, vergib diese Generation. Mose hatte das Prinzip verstanden. Wenn wir es aber nicht so sehen, dann werden wir konfus, dann denken wir heute, wir sind bestraft für was unsere Vorväter getan haben. Und es gibt so viel Irrtum. Und wenn der Böse uns dazu bringen kann, dass wir das Bild Gottes nicht verstehen, wenn er uns dazu bringen kann, dass wir Gott nicht in seinem Handeln erkennen als gnädigen und gütigen Gott, weil es ist allein seine Güte und Gnade, die uns zur Buße leitet. Und wenn man sieht, seine Geduld, mit der er uns trägt und mit der er geht, dann denke ich, müssen wir verstehen. Es handelt sich bei diesem Androhen nicht um eine Art Gottes, die der Böse so gerne in den Wortlaut hineinschieben möchte, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht in ihren Kindern, in dem Sinne, dass die werden bestraft, nur weil ihre Väter gesündigt haben. Nein, Gott muss heimsuchen. Es gibt einen, ich sage jetzt mal, physiologischen Verfall des Wesens des Menschen. Und wenn er verfällt, dann kann Gott am Schluss mit ihm nichts mehr tun. Warum sollte er ihn noch am Leben lassen? Warum sollte er mit ihm noch umgehen, wenn es eh nicht mehr geht, wenn der Ton sich nicht mehr formen lässt, wenn er verstarrt ist, wenn der Ton geworden ist und nicht mehr verformbar ist? Was kann Gott tun damit? Und wir haben dieses schöne Bild des Töpfers im Jeremia drin. So, lasst uns noch ein paar Argumente dafür bringen, dass Gottes Gnade in diesem Verschieben zum Ausdruck kommt und nicht seine Ungerechtigkeit, die jemanden bestraft für das, was er nicht getan hat. Das wäre sehr absurd. Gegen jegliche Gerechtigkeitssinn, die ein Mensch hat. Deshalb ist es auch nicht so gemeint. Lasst es uns schauen am Anfang an. Was tut er mit Kain? Lässt er Kain töten? Oder gibt er Kain Gnade? Er lässt ihn über Generationen. Und man kommt zur siebten, zur achten Generation. Und die Menschen verfallen. Und Gott sagt in Kapitel 6 im ersten Buch Mose, alles Trachten des Menschen ist böse. Ich reiche nicht mehr an, ich komme an ihn nicht mehr dran. Er hat sein Herz verhärtet, sein Ton ist fest. Und dennoch, sagt er, gib ich ihm 120 Jahre. Damals waren 120 Jahre keine wirkliche Generation, weil die Menschen lebten fast 1000 Jahre. Aber es ist eine lange Zeit, in der Noah die Arche baut und die er predigt, das Gericht. Und er sagt, kommt. Und Gott demonstriert den Menschen durch den Einzug der Tiere in die Arche. Und die Leute schauen. Und nach 120 Jahren besteht sich das, was Gott schon vor 120 Jahren wusste, nämlich, dass nur die 8 in die Arche gehen werden. Zusammen mit den Tieren. Und die ganze vorsintflutliche Welt, die damals noch lebte, ertrinkt. Die Guten wurden damals auch schon zur Ruhe gelegt vor der Sintflut. Der Methuselah starb in dem Jahr, wo die Sintflut kam. Die Guten, die Gotteskinder, wurden zur Ruhe gelegt. Aber als der Tag kam, um einzuziehen in die Arche, gab es nur 8 Seelen. Von allen, die es damals gab, die auf Noah gehorcht haben. Stellt euch vor, die Arche wäre überfüllt worden mit Menschen. Was hätte Gott getan? Hätte er die Sintflut noch gebracht? Mit Sicherheit nicht. Er hätte das Ganze aufgeblasen. Er hätte das Ganze zur Seite gelegt. Aber es gingen nur 8 Menschen hinein, weil die anderen verdorben waren, irrekuperabel. Gott konnte für sie nichts mehr tun, um sie zu retten. Wir finden Abraham, wie er mit Gott spricht, und er wird hinausgerufen und soll nach Kanaan ziehen, in das Land, wo Israel einziehen sollte, in das verheißene Land. Obwohl es nur das symbolisch verheißene Land war, weil Abraham lebt in diesem Land, aber er baut keine Zelte auf, er baut keine Städte auf, weil er weiß, er ist nur Pilgrim. Er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Und der Abraham wusste, dass dieses Land ihnen noch nicht gehören wird, erst nach 400 Jahren, nachdem die Israeliten in der Knechtschaft sein werden in Ägypten. Und der Grund, warum sie das Land nicht bekommen, ist, weil die Missetat der Leute in dem Land, die, wie sie alle hießen, die Amoriter, Hethiter und wer auch immer sie waren, noch nicht voll war. Das heißt, Gott hat 400 Jahre, man könnte sagen, 4, es sind mehr Generationen, wenn man nach der heutigen Rechnung eine Generation von 40 Jahren geht, dann sind es mehr Generationen, die Gott überspringt, wo Gott Gnade walten lässt, wo Vergebung und Verschiebung der Heimsuchung stattfindet, bis das Volk Israel kommt. Es hätte die Zerstörung nicht gegeben, hätten die Völker sich bekehrt. Das heißt, das Gericht kommt immer nur dann, wenn es kein Zurück mehr gibt. Und das ist das Endgericht. Davor gibt es Teilgerichte, davor warnt Gott, davor gibt er. Aber die Heimsuchung der Väter bis ins dritte und vierte Glied ist erst hier. Hier findet Gericht statt. Hier wird verschoben. Das ist für mich Liebe. Das ist für mich Gnade. Das ist für mich Geduld. Und eines der erstaunlichsten Beispiele in der Heiligen Schrift von wirklich sündigen Menschen ist der Manasse. Gott verkündigt ihm schon den Untergang. Und er gibt aber Manasse noch eine Chance, indem er den Manasse ins Gefängnis kommen lässt. Und er hat einen Ring in der Nase. Und der Manasse bekehrt sich im Gefängnis. Manasse ist der Mörder des Jesaja. Der Prophet Jesaja wird von ihm getötet und viele andere Propheten. Er hat unschuldig Blut vergossen, wie wir gelesen haben, dass ganz Jerusalem voll war, von einer Stelle bis zum anderen. Es ist eine bildliche Sprache. Jerusalem war nicht mit Blut erfüllt. Aber wir müssen diese Sprache auch verstehen. Es geht um einen Sinn. Er hat Böses getan, hat ohne ein Limit Blut vergossen. Muss ein schrecklicher Mann gewesen sein. Aber dort, wo ihn Gott heimsucht, nicht um ihn zu zerstören, sondern um ihm eine Chance zu geben, so wie er den Ahab heimsucht, dort bekehrt sich Manasse. Aber Manasse, und es geht hier nicht um ihn als König allein, Manasse ändert sein Tun, aber er kann das Tun des Volkes nicht mehr wirklich ändern, das unter ihm in die tiefen Sünde gefallen ist. Manasse bekehrt sich, er macht Reformen, er tut etwas und siehe da, Gott vergibt ihm und verschiebt es. Der Amon, er macht dasselbe. Schlimm wie sein Vater, ist nicht bekehrt. Aber dann kommt Josia. Und Josia ist 8 Jahre alt, als er König wird. Und Josia ändert es. Geht tiefe Reformen nach, besonders nachdem er das Buch findet. Und wir werden eine Betrachtung haben nur über Josia. So wollen wir das hier nicht in die Breite führen. Über seine Reformen und das sehen. Aber trotz den großen Reformen, die Josia tut, ist das, was geschehen worden ist, das kaputt gegangen ist am Menschen in der Zeit Manasses. Und ich möchte auch das hier deutlich machen. Es sind nicht Manasses Sünden als Person. Der Manasse steht für sein Volk, steht für Juda. Bitte lasst uns auch dort nicht denken, dass ein Volk bestraft wird um eines Königs willen. Nein, nein. Es geht, Manasse ist ein Vorbild. Er ist der Leiter des und deshalb steht sein Name da. Aber es ist nicht sein Name gemeint, sondern das Volk, das unter ihm seinen Grundsätzen folgte. Lass uns auch das richtig verstehen in der Heiligen Schrift. So, es ist das Volk, das unter ihm liegt. Und dieses Volk hat sein Limit schon überstiegen. Aber weil Manasse sich bekehrt, weil er Reformen macht, geht's besser. Josia macht grundlegende Reformen. Aber Gott weiß, dass diese Reformen, trotzdem, dass sie aus vollem Herzen gemacht wurden von diesem König, das ganze Volk nicht mehr erreichen. Das Kaputtgegangene am Menschen ist schon so tief, dass es nicht mehr von Neuem beginnen kann. Dennoch kommt hier 20 Jahre ein Prophet und er verkündigt und sagt, bekehret euch, ändert euren Sinn, Keiner wird eine Entschuldigung haben, weil sie haben den Jeremia gedemütigt, sie sind gegen ihn vorgegangen. Keiner wird eine Entschuldigung haben, weil Jeremia da war und Habakuk und Zephania und Hulda. Sie haben gesungen in diesem Chor und sie kamen sozusagen als letzte Warnung wie der Noah vor dem Fall. Und sicherlich die, es war ja immer ein Überrest, der Überrest wurde immer errettet. Die Personen, die Gott treu waren, auch in dieser Zeit, denen passierte nichts. Trotz des gesamten Gerichtes haben die, die Gott treu waren, die sind immer davongekommen mit dem Leben, aber sie sind gesegnet worden. Hier bei der ersten Ausführung, bei der ersten Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar, hier werden Daniel und seine gehorsamen Freunde mitgenommen. Hier werden auserlesene Menschen mitgenommen nach Babel, um dort zu dienen. Waren sie untreu? Nein, sie kamen unter das Gesamte. Aber mitten in dem Gesamten wurden sie errettet und gesegnet. Ja, die Umstände waren nicht der richtigen, aber sie sind nicht bestraft worden. Wegen der Sünde Manasses. Sie mussten das miterleben, aber sie sind davongekommen. Dann gibt es den Mohren und den Baruch. Ja, das sind die Freunde Jeremias. Der Mohr, der den Jeremia aus dem Brunnen zieht. Und Gott sagt diesem Mohren, diesem Mann, sagt er, ja, dieses Übel wird kommen über Jerusalem, aber dich wird es nicht treffen. Wurde Jeremia verschont bei der Übernahme oder wurde er mit umgebracht? Der König Nebukadnezar hat extra schriftlich seinem Hauptmann, seinem Kriegsführer gesagt, denn Jeremia, dem lässt du frei, der darf tun, was er will. Woher wusste der Nebukadnezar das? Wisst ihr, keine treue Seele wird je bestraft werden für das, was andere tun. Ja, sie ist mit in dem ganzen Ding und es kommen Schwierigkeiten, weil man ist in der Sache, aber Gott rettet sein Volk aus den Schwierigkeiten heraus. Deshalb, Gott verschiebt, aber das Volk lässt sich nicht mehr ändern. Es ist kaputt gegangen. Und er macht es in seiner Güte und Gnade, in drei Abständen. Da gehen Jahre dazwischen. Ist das nicht ein gütiger Gott? Wird ihm jemand eines Tages sagen können, mir hast du es nicht gesagt? An mir bist du vorbeigegangen? Mich hast du nicht gewarnt? Nein. Seine Warnungsbotschaften gehen über Generationen. Aber dort, wo der Mensch kaputt ist, dort, wo nichts mehr zu wiederherstellen ist, warum sollte er die Sünde noch ungestraft lassen? Diese Leute hier folgen dem Vorbild Manasses. Diese Leute hier ändern nichts. Sie sind in ihren Herzen und auch hier unter Josia, wo Josia das Ganze macht, ist das Volk dennoch nicht mit ganzem Herzen dabei. Ja, große Dinge passieren hier. Dennoch ändert sich das Volk nicht. Wir sehen es ja seinerzeit, der Jeremia predigt und predigt und das Volk nimmt's nicht an. So wollen wir Gott verstehen in seinem Handeln? Es ist seine Worte und sein Handeln sind eins. Dass wir heute noch leben, ist, weil Gott noch Gnade gibt, weil Gott noch verschiebt das Gericht. Wir finden das schön Verschieben des Gerichtes in der Gemeinde zu Philadelphia. Das ist die 6. Gemeinde. Und Gott sagt, weil du dich bekehrt hast. Ich lese es, ich habe es schon mal gelesen in meinen Bibelbetrachtungen, aber so als Schluss hier, als Applikation für heute. Die Gemeinde, die 6. Gemeinde steht hier in Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrst hast, will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. So die Stunde des endgültigen Wartens Gottes nähert sich. Er hat es verschoben, gesagt, ihr kommt davon, ich verschiebe es. Aber jetzt sind wir hier in der letzten Zeit dieser Weltgeschichte. Und Gott, nicht weil er nicht könnte von sich aus, aber der Mensch wird so verdorben sein, dass ein Verschieben sinnlos ist. Deshalb arbeitet Gott, damit er jetzt ein Volk hat, die übrigen aus seinem Volk, die er darstellen kann vor der Welt, dass die Welt das maximale Licht bekommt und an diesem Licht einem Jeremia, ja, wir können an einem Habakuk, einem Zephania, an einer Hulda, wird sich diese Welt entscheiden müssen und dann kommt das Ende. So möge Gott uns die Gnade geben, dass wir unter den Treuen gefunden werden. Die werden an dem Tage, sagt der Herr, geschützt werden. Lest euch das letzte Kapitel im Propheten Malachi durch. An dem Tage wird man einen deutlichen Unterschied sehen, wer ein Kind Gottes ist und wer nicht, weil der eine wird den Schutz Gottes haben und der andere wird unter dem Zorn, unter der Heimsuchung, dem Gericht Gottes leiden. So, wir wollen das verstehen. Wir wollen unseren Gott verstehen, damit wir ihm vertrauen. Und ich denke, aus dieser Geschichte und aus der Geschichte, in der wir stehen, können wir die Lektion des Vertrauens lernen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der nicht vergeben könnte. Er hat einem Manasse vergeben und er hat ihn erlöst und er wird im Himmel sein unter den Erlösten. Also kann er auch uns vergeben, wenn wir zu ihm kommen mit demütigem, reumütigem Herzen. Und wir werden in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, was auch immer kommt, unter dem besonderen Schutz Gottes stehen. Ja, Schwierigkeiten werden da sein. Die Jungs nach Babylon mussten durch Schwierigkeiten gehen. Aber in all diesen wurden sie bewahrt. Jeremia wurde bewahrt. Wir werden es auch, sofern wir Gott treu sind. Amen.